Während wir noch stehen, darf ich mit uns beten. Vater, wir singen diese wunderbaren Worte von Herzen. Nimm uns ganz hin. Wir wollen dir alleine gehören und dir alleine leben, dir alleine ausgerichtet sein. Und wir bitten, Herr, dass wir das Gesungene als Gebet gesungen haben von Herzen. Und nicht ein einziges Wort eine Lüge war, sondern die volle Wahrheit. Wir geben uns dir ganz hin, auch für diese kommenden Minuten. Fülle du uns mit deinem Geist zum Reden und Hören nach deinem Willen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Mein nächstes Thema ist Jüngerschaft durch Vorbild und Lehre. Jüngerschaft durch Vorbild und Lehre. Und ich habe bewusst, als wir anfingen mit dieser Stelle gestern, habe bewusst zwei Wörter oder drei Wörter ausgelassen, weil ich wusste, ich komme dazu jetzt. Als Paulus ankam, Vers 18, und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Dieses wenigen Worte vom ersten Tag an machen mir eindeutig, Paulus kam an mit einem klaren Plan in seinem Herzen. Er kam nicht irgendwie vielleicht achselzuckend, was mache ich denn jetzt? Ich bin hier, was mache ich denn jetzt? Sondern er war sich ganz im Klaren, er kopiert Jesus. Jesus hat die Jünger erwählt und an sich gezogen, sodass sie mit ihm seien, und er begann sie zu prägen von der Nähe. Sie haben alle Worte und Handlungen gesehen, von Anfang an. Das war die Voraussetzung, ein Apostel zu sein, als Judas abging und ein Nachfolger erwählt wurde. Wir müssen einen finden, der mit uns die ganze Zeit gewesen war und Jesus gesehen hat. Denn sie wollten Jesus kopieren. Sein Vorbild war nicht zum bloß Angucken, sondern zum Kopieren gegeben. Jesus tat, was er tat und lebte so, wie er lebte und sprach, so wie er sprach, damit die Jünger das tun. Daher die Notwendigkeit, die Handlungen, die Reden Jesu eingehend zu betrachten, um zu sehen, wie er mit verschiedenen Menschengruppen umging, was er tat und vor allem diese Menschengruppe der Jünger. Und wenn man sich überlegt, Jesus wusste, ich habe nur 3 Jahre. Und in 3 Jahren müssen sie fähig sein, zu tun, was ich jetzt tue. Und so tat er, was er tat, damit innerhalb von 3 Jahren sie anfangen konnten zu tun, was Jesus tat, denn wo er nicht mehr da war, mussten sie das tun. Er erwartete das. Und ich denke, die wenigsten Gemeinden denken an Reproduktivität innerhalb von 3 Jahren. Jeff war Student und ich habe das eingetrichtert bei ihm. Ich habe Jüngerschaft bei ihm gemacht und ich sagte, du musst arbeiten, sodass du dich ersetzen kannst, sodass du nicht mehr notwendig bist als Jugendleiter in der Gemeinde. Und 4 oder 5 Jahre später kommt er auf mich zu und er sagte, Roger, ich habe mich erübrigt in der Jugendarbeit, ich habe nachfolgende Leute angeschult, sodass sie die ganze Jugendarbeit übernehmen können. Ich bin nicht mehr notwendig. Es ist eigentlich nicht das Denken der meisten geistlichen Leiter, sich zu ersetzen, dass jemand an die Stelle tritt. Jeder Älteste sollte ein Nachwuchs schon schulen. Die Ältestenschaft sollte weitere Älteste in der Schulung haben, sodass sie bereit wären, das zu übernehmen. Und Paulus konnte sagen, ihr wisst, ich hab vom ersten Tag an das so ausgelebt, weil ich wusste, was Jesus tat. Und wenn man sieht, insgesamt hat Paulus mindestens über 30, fast 35 verschiedene Reisegefährten, die er mitgenommen hat, die ihn beobachtet haben, gehört haben, die ganze Zeit in seinem Dienst, die er geprägt hat durch seine Schulung. Und ich habe, wie gesagt, etliche junge Männer mitgebracht, hierher nach Deutschland, von den USA als Studenten. Einer hat sich vertan an den Regeln der Schule in September, kurz nach Beginn des Semesters. Und seine Strafe war, die Züchtigung war, dass er sich mit mir zu treffen hatte, einmal die Woche. Und so begannen wir uns zu treffen. Nun, das ging so positiv und der Herr hat so Gewaltiges in ihm getan und wir waren gemeinsam hier. Er fuhr dann mit nach Deutschland in Januar, Februar und war mit mir diese 10 Tage. Das sind meine Deutschlandsjungen, so heiße ich sie, my Germany Boys. Sie kamen mit mir und wir haben miteinander gebetet. Ernie Klassen hat gesagt, in Amerika kann man beten während des Fahrens, in Deutschland muss man. Und so haben wir gebetet während des Autofahrens in Deutschland. Haben wir gebetet über die Gemeinde, über die Familie. Und ich bin so dankbar für diese Prägung. Und er kommt zurück, er wird Schullehrer. Und dann lernt er sie kennen. Und dann bitten sie mich, die voreheliche Beratung zu machen. Und dann habe ich sie taufen dürfen. Und sie sind ausgereist als Missionare, schon jetzt 5 oder 6 Jahre in Afrika als Missionare. Ich könnte nur jubeln. Zu sehen, wie Gott Menschen formt durch die Anleitung in Jüngerschaft. Aber das geschieht, indem man prägend zusammen ist mit ihnen. Und so meine Frage heute. Wen hast du in Jüngerschaft? Wer wird angeleitet von dir? Im geistlichen Wandel, im Wort, im Gebet, im Zeugnis? Welchen jungen Mann hast du in der Prägung als werdender Ehemann und Vater? Welche junge Dame prägst du als Frau Gottes? Wir alle, ich denke, es ist eigentlich die Pflicht nach der Schrift, nach Jesus. Wir alle sollten ständig jünger machen. Und wenn ich die Anweisung sehe, ältere Frauen haben jüngere Frauen beizubringen, oh, preis den Herrn, wo das geschieht, aber wenig wird das geschehen. Ältere Männer sollten jüngeren Männern das beibringen. Halleluja, wenn das geschieht, aber zu wenig. Jüngerschaft als Praxis, als absichtliche Praxis ist zu wenig gemacht. Und Paulus sagte, vom ersten Tag an habe ich das gemacht. Wacht, er sagt hier in Vers 31, Entschuldigung, er sagt in Vers 18, ihr wisst, Vers 31, denkt daran, dass ich. Vers 34, ihr wisst ja selbst, weil sie es gesehen hatten an ihm. Und 35, in allem habe ich euch gezeigt. Er hat 4-mal erwähnt, in dieser einen Predigt, seine prägende Jüngerschaft bei diesen Leitenden. Sodass das normativ sein sollte in jeder Gemeinde. Alle von uns sollten Jüngerschaft tun. Da sagte er, ich war 3 Jahre lang, Jüngerschaft bedeutet Treue, 3 Jahre lang, über längere Zeit hat er das getan. Es fordert Treue, dass ich nicht aufgehört habe, Vers 31, nicht aufgehört habe mit einer Treue und Intensität und Ausdauer. Jeden Einzelnen, Jüngerschaft ist sehr persönlich, jeden Einzelnen, das ist wiederum die Frage, ist die Gemeinde gesund, wenn die Leitenden sich nicht einzeln kümmern können um Leute? Wer guckt, wer betreut die Leitenden? Und wie wird das geschehen, wenn die Gemeinde viel zu groß ist? Wenn die Familie zu groß ist? Jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Der Bruder, der mich angeleitet hat, Gordon Bracker, ich sage seinen Namen gerne und auch gerne in dieser Situation. 3,5 Jahre war ich an seiner Seite. Gordon Bracker war ein besonders prägender und ein Duplikat von meinem irdischen Vater. Er kannte keine Fremde. Fremde waren nur Freunde, die er noch nicht kennengelernt hat. Also der war so frei und hat wirklich mit allen gesprochen. Und ich sagte, ein Doppelgänger von meinem Vater. Ich bin so dankbar dafür. Und er hatte auch das ausgelebt, unter Tränen. Ich werde es nie vergessen, dass in den ersten 3 Monaten, ich habe euch das nicht erzählt, in den ersten 3 Monaten meines Dienstes haben wir uns zu treffen gehabt am Samstagnachmittag, ich denke um 15 Uhr, etwa um 15 Uhr. Und ich bin da angekommen mit meiner Frau, wir waren im Gemeindehaus und ich kann mich erinnern, ich stand etwa hier vorne im Gemeindesaal, ich weiß es nicht warum, ich war einfach da und wartete auf ihn. Und er kommt durch die Seitentür mir zum Linken und war ganz aufgelöst, total aufgelöst. Und er sagte, Roger, wir müssen beten. Und ich merkte, seine Haare waren ganz in Unordnung und er war verschwitzt und er war seelisch aufgelöst. Ich konnte das merken. Und er erzählte mir kurz, bevor wir beteten, dass er einen Anruf bekommen hat, zu einer Wohnung zu kommen. Der Mann hätte eine Pistole genommen und wäre gegangen. Er kommt zum Haus an und findet offensichtlich dort ein Kind. Er hat mir nie erzählt, und ich habe nie daran gedacht zu fragen, woher das war, dass er ein Kind, aber ein Kind war da und er nahm das Kind mit. Ich denke, das Kind war allein in der Wohnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er nahm das Kind auf die Schulter, 3 Jahre alt oder so, und ging auf die Felder und suchte diesen Mann schreiend. Stundenlang suchte er ihn, er war ganz heiser. Und fand ihn nicht. Wir warfen uns auf die Knie und er begann im Gebet zu schluchzen und zu weinen. Ich habe ausgerechnet, ich habe Eltern gehabt, Halleluja, die mich nahmen zur Gebetsstunde. Jede Woche. Nun, nicht alle 52 Wochen im Jahr, aber sagen wir mal 40 gut oder 45. Es war die Regel unserer Familie, in die Gebetsstunde zu gehen. Und ich habe dann bei Jugend für Christus gearbeitet und wir haben viel gebetet. Und dann im Studium, wir haben Missionsgebetskreise gehabt und ich habe das 4 Jahre lang gemacht. Und so habe ich einmal so über den Daumen gerechnet, mindestens 1000, wenn nicht 1500 Gebetstreffen gehabt, bis zu diesem Nachmittag. Und noch nie ein Gebetstreffen in dieser Weise, weinend. Und als ich neben ihm saß und kniete vielmehr, sagte ich, Herr, hilf mir zu lernen, so zu beten. 3,5 Jahre an seiner Seite, da dürfte ich manches lernen. Und wir beteten oft mit Tränen für die Geschwister, für Nöte, für verlorene Menschen, für Ehen, für Familien, für Männer, die fremd gingen, für Leute, die Krebs hatten. Wir beteten und vielmals mit Tränen. Tränen zeigen die Anteilnahme. Nun, ich will hier nicht die Erwartung aufstellen und nicht, dass alle meinen, dass jeder mit buchstäblichen Tränen weinen muss. Denn viele sind nicht so veranlagt, viel zu weinen. Aber das bedeutet, nicht unberührt zu bleiben. Wenn andere leiden, leidet der Christ mit, der Leidende mit. Christus leidete mit seinen Jüngern. Paulus weinte mit vielen in seinem Umgang mit ihnen. Und so, ich denke, die Anteilnahme, die emotionale Anteilnahme an der Not der Einzelnen kommt hier zum Tragen. Das spürte ich bei Pastor Bracker. Es war persönlich. Und dann kam das letzte Wort, jeden Einzelnen zu ermahnen. Das sind 5 oder 6 Gemeindedienstprinzipien in diesem einen Vers. Wenn man das genau liest und jede einzelne Aktivität zählt, zu ermahnen, zu korrigieren, zurechtzuweisen, zu helfen, mit Worten des Dienstes an sie, die Wahrheit sagen. In 1. Thessalonicher, vielmehr, 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 7, sagte Paulus vielmehr einmal, wir haben nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Wir hätten wie der Boss auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Ich habe öfters in Gruppen, wo Männer vorhanden sind, gefragt, welcher Mann hier möchte sich vergleichen mit einer stillenden Mutter in der Zartheit? Nicht viele Männer haben gestreckt. Paulus scheute sich nicht, mit all den Narben, die er im Fleisch hatte, von den Verprügelungen und von den Schlägen, die er bekommen hat. Paulus scheute sich nicht, nicht nur seine Narben zu zeigen, sondern seine Tränen, seine Anteilnahme an der Not anderer. Er war ein Mann von mächtiger Zartheit und der Bereitschaft, mit seiner Größe als Apostel sich zu beugen vor der Not anderer Menschen. Und er hat sie ermahnt. In Vers 11 von 1. Thessalonicher 2 sagte er: Ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Ich habe 4 Kinder und habe sie oft angesprochen, ermutigend, erbauend, auch korrigierend. Und bin dankbar, dass der Herr sie alle 4 in seiner Hand hat und hält und führt und leitet. Die väterliche Ermahnung hier erwähnt. Es ist ja familiär. Paulus betrachtet die Gemeinde wie eine Mutter und wie ein Vater, seinen Umgang mit ihnen zärtlich oder zart und auch ermahnend, ermutigend. Weil die Gemeinde nicht Maschine ist, sondern die Gemeinde ist Familie. Und ich bin so dankbar, dass er sagt hier in den letzten Versen in Kapitel 20, ich habe euch gezeigt, Vers 33, Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja, selbst diese Hände haben für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt. Übrigens, ich wiederhole das Lesen bewusst. Diese Worte sind für uns wichtig. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten, schwer arbeiten soll. Ich hörte diesen Satz vor vielen Jahren. Es ist kaum ein Platz, wo man leichter faulenzen kann, als im Dienst des Herrn. Denn viele sind auf sich gestellt und nicht wie in der Wirtschaft mit der Stoppuhr oder Zechuhr oder ist irgendwas gemessen, sondern man steht auf, kommt und geht und niemand guckt und niemand fragt. Oder in den wenigsten Fällen ist es so. Weise tun das, aber wenige sind weise und tun das. Und so kann man tun und lassen. Und ich habe schon manche gesehen. Ich schüttelte den Kopf und habe gedacht, wie kannst du das verantworten, was du tust? Besser gesagt, nicht tust. Das ist nicht ein Aufruf zur Überarbeit. Versteht diese Worte bitte nicht falsch. Der Dienst in der Gemeinde Jesu ist schwere Arbeit. Paulus hat tagsüber offensichtlich gearbeitet und auch abends, um für sich zu sorgen und auch für sich zu bezahlen und für andere zu bezahlen, damit man nicht einmal sagen konnte, er war geldgierig nach der Habe anderer. Selbstlose, schwere Arbeit. Und diese Art von Jüngerschaft ist einflussreich. Es prägt, es ändert und gibt die Möglichkeit auch für die Beziehung weiterhin. Jahre später war ich mit Pastor Bracker zusammen. Er war dann viel älter und ich wusste, die Zeit ist nicht lange. Er stand vor einer Operation und er überlebte die Operation nicht. Ich besuchte ihn. Es hat bei diesen Besuchen immer gute Tränen gegeben. Ich sage gute Tränen. Wir liebten einander. Ich war wie ein Sohn, er mir wie ein Vater. Und in dem Gespräch werde ich mich so gut daran erinnern. Ich habe gesagt, Pastor Bracker, kannst du dich erinnern daran, dass wir je für nicht einmal eine Minute zwischen uns etwas Spannung hatten? Er sagte, ich kann mich nicht erinnern. Und ich sagte, ich auch nicht. 3,5 Jahre lang keine einzige halbe Minute Spannung zwischen uns. Das ist schon was. Ist seltsam und herrlich und setzte für mich Vorbild, was es bedeutet, in Jüngerschaft zu stehen, angeleitet zu werden von einem älteren Bruder. Und ich hoffte an dem Tag auch ihm große Freude zu bereiten und die Möglichkeit zu haben, mit ihm zu beten. Ich war unterwegs nach Pennsylvania. Ich war in den USA gerade, als er diese Operation hatte, und war unterwegs zu Pennsylvania. Und um fast Mitternacht kam ich ans Krankenhaus und durfte rein. Man wusste um die OP, und die Tochter flog von Deutschland an. Sie waren hier im Dienst zu der Zeit. Die Tochter flog von Deutschland an und ich kam um Mitternacht. Und wir durften uns umarmen. Und die Tränen flossen. Oh, die Tränen flossen. Denn wir wussten um die große Gefahr. Die Gefahr wurde ihm deutlich gemacht, dass er vielleicht die OP nicht überlebt. Das war Herz. Aber ich bin so dankbar für jene Sekunden, jene Minuten mit ihm. Die letzte Begegnung. Er hinterließ eine Frau, eine betende Frau. Sie starb mit 99. Meine Güte, die Frau, die war was ganz Besonderes. Und sie machte jeden Tag im Hof einen Spaziergang und jeden Tag betete. Und sie sagte: Roger, ich kann nicht predigen. Er war der Prediger, ich kann nicht predigen. Aber er war ein Beter und ich auch, und ich bete. Ich übernehme diese Aufgabe, die er gemacht hat, und bete jeden Tag für euch. Es war mir anders, als sie starb, denn ich dachte, wer ersetzt sie? Zu wissen, dass sie betet. Und ich habe immer wieder von Pastor Bracco und seiner Frau Agnes gesprochen, bei den Studenten in der Gebetsklasse. Ich bin geformt von diesem Mann. Durch seine Prägung bin ich so dankbar für das, was er getan hat. Und bin so dankbar, auch weitergeben zu dürfen, dass es Freude macht, solch einen Dienst zu tun, des Prägens der nächsten Generation. Nicht des Vernachlässigens der nächsten Generation, sondern die Prägung von jungen Männern und jungen Frauen für die Zukunft der Gemeinde Jesu. Reproduktion. Im Englischen, ich habe nicht gute Worte gefunden, die ähnlich klingen, wie das im Englischen heißt. Aber diese Phrase, the reproducing of reproducers, reproducing reproducers, reproduzierende reproduzieren, verdeutscht, das klingt ulkig, aber es kommuniziert, ihr versteht's. Selbst wenn es erfundene Worte sind, ist egal, ihr versteht's. Gott will, dass wir reproduzieren und prägen, und es kostet Zeit, und es ist unbeschreiblich gewinnbringend. Wir waren zusammen mit Jared und Megan, mit dem jungen Mann, der in Afrika ist, und Beth hat sie noch nicht kennengelernt. Und sie erwarten das zweite Kind in wenigen Monaten und wollen dann anschließend ausreisen. Und wir bekamen die nettesten Worte per Brief von ihnen nach unserem Besuch bei ihnen. Es war so herrlich zu sehen, was sie tun. Und ich bin so unbeschreiblich dankbar, wie weise sie sind in ihrem Dienst und wie sichtbar Gott ihren Dienst segnet. Und sie gehen wieder hin zu einem Rangi-Volk und geben das Evangelium weiter an ein Volk in Tansania. Geschwister, hör mal diese Geschichte. Da habe ich Jared gebeten. Ich sagte: Jared, erzähl Beth die Geschichte von der Moschee. Das ist ein muslimisches Gebiet. Und sie übersetzten die Schrift. Jared war natürlich noch nicht so weit, dass er das machen konnte unter dem Rangi-Volk, aber andere haben übersetzt. Und sie haben die Übersetzung von den 5 Büchern Mose fertiggestellt. Und es war Rangi. Und Jared hat es eben bekommen und in seinen Telefon reingebracht. Und dachte, ich mache einen Spaziergang. Und er ging im Rangi-Dorf rum, mit seinem Lautsprecher vom Telefon sprechen. Und plötzlich springt eine Frau raus: Das ist Rangi von deinem Telefon. Was ist denn das? Das ist die Bibel. Und im Nu war das ganze Dorf zusammen. Und alle haben zugehört, vom Telefon aus, die Heilige Schrift in Rangi. Nun, später schreibt er, sie sind weggegangen von dem Gebiet, aber diese Speicherkarte ist gekommen an die Leute im Moschee und da sagte der Missionar, weißt du, Jared, was passiert ist? Sie spielen die Schrift von den Lautsprechern vom Moschee. Gott hat Humor, nicht wahr? Geschwister, kann man nur Freude haben, wenn man sowas erlebt, dass Gott sie so dazu gebraucht hat und wie er sie braucht. Und sie gehen wieder zurück bald und werden weiterhin vom Herrn gebraucht. Multiplikation ist Gottes Weg, Jüngerschaft. Und es kostet Zeit und große Aufmerksamkeit in allem, was wir tun, dass wir durch Vorbild und Lehre, Ermahnung, schwere Arbeit tun, um die nächste Generation vorzubereiten für den Dienst in der Gemeinde Jesu. Ich darf bitten, dass wir uns zum Schlussgebet erheben. Vater im Himmel, es ist ein pures Wunder, dass du Menschen erreichst mit deinem Wort. Und manchmal sehen wir deinen Humor, wenn du durch so ein Wunder, durch eine Speicherkarte, wo die Heilige Schrift gesprochen, gespeichert ist. Und diese Speicherkarte wird benutzt, um über die Lautsprecheranlage einer Moschee dein heiliges Wort zu sprechen. Wir lachen drüber, mit Freuden heute, über deine wunderbaren Wege. Herr, es ist ein unbeschreibliches Potenzial liegt in deiner Gemeinde. Dein Heiliger Geist befähigt deine Gemeinde und du hast uns die Handlungsweise, die Handhabe, Jüngerschaft zu machen, bis du wiederkommst. Und Herr, wenn manche Aktivitäten in der Gemeinde Jüngerschaftsbeziehungen stören, müssten eventuell diese Aktivitäten auf die Seite gelegt werden, dass wir mehr Zeit 1:1, 1:2 in Jüngerschaft verbringen dürfen. Hilf uns zu wissen, wie wir das am besten tun. Wir beten dich an und preisen dich, Herr, dass du uns so liebst und uns in deinen Dienst durch deinen guten Heiligen Geist gestellt hast. In Jesu Namen. Amen.